Hi, servus zusammen. Mein Name ist Tim Bourguignon und ich freue mich heute ein bisschen über legendäre Wesen reden zu dürfen. Also natürlich über Einhorn-Entwickler, sozusagen Entwickler, Software-Entwickler. Bevor wir da in den Materie starten, würde ich gerne ein Zitat da einlegen. Auf Englisch, always code as if the guy who will end up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. Ja, ich lasse es kurz sacken. Und jetzt denkt bitte mal dran an eure ersten Job. Das erste Job, wo ihr vielleicht irgendwas in Production gepusht habt. Ich bin selber nicht ganz stolz davon. Das war eine kleine Firma hier in Deutschland, habe ich Optimierungsalgorithmen geschrieben und eigentlich war ich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Habe ich Mathe verwendet wie ein Weltmeister, habe ich gecodet, auch wie ein Weltmeister. Es gab sogar ein paar Tests, direkt von der Uni raus, Test schreiben, schon irgendwas. Aber praktisch war es eigentlich eine Katastrophe. Die API war grottenschlecht. Das wurde nachträglich eigentlich nicht wirklich verwendet und ich vermute, es ist ziemlich schnell von Produktion rausgekommen. Von dieser Geschichte und von vielleicht ein paar Gedanken, die ihr gerade hattet, würde ich eine Hypothese formulieren. Und das ist folgendes. Die ersten Jahre in unserer Karriere verwenden wir, um überhaupt versuchen zu verstehen, worüber es geht in dieser Industrie, was eigentlich von uns erwartet ist und was eigentlich gut ist und schlecht ist. Und ja, für manche dauert es ein bisschen länger. Nicht nur Uncle Bob und so die Große von unserer Industrie, die sich tief Gedanken machen, was wir eigentlich in die nächsten 20, 30, 40 Jahre machen könnten, sondern eher von Leuten, die sich vielleicht Seniors nennen und die da manchmal ein paar Lücken noch haben. Wer ist schuld daran? Kann man irgendeine Schuld zuweisen? Ich glaube nicht und definitiv nicht an unsere Studenten oder zukünftige Ex-Studenten. Unsere Industrie ist ziemlich jung, ist ziemlich neu und eine echte Definition von was ein gutes Entwickler ist, haben wir noch nicht wirklich formuliert. Was ist eigentlich ein gutes Entwickler? Es gab ein paar Monate eher, ich glaube 2 Monate her, ein sehr interessantes Post von Jeff Atwood, ein von den Gründern von Stack Overflow. Und da hat er ein bisschen die Korrelation zwischen Startups und Erfolg von Startups und Entwickler gemacht. Mit dem Ergebnis, dass eigentlich die Korrelation ziemlich wurscht ist. Es gibt sehr gute Startups, die komplett gegen die Wand fahren, obwohl sie super Entwickler haben, also Coders haben. Und es gibt ziemlich kleinere Startups mit vielleicht weniger gute Coder und die sich da eine Nische aufbauen und schaffen das wirklich erfolgreich zu werden. Also die Antwort auf diese Frage, was ein gutes Entwickler ist, ist einfach, es ist kompliziert. Zweite ist, warum interessiert mich sowas? Da muss ich ein bisschen über mich selbst reden. Ich heiße Tim, habe ich vorhin gesagt. Ich komme aus Frankreich, habe ich ein bisschen in Amerika gearbeitet und jetzt in Deutschland. Und habe ich quasi die ganze Palette. War ich ziemlich lang in Entwicklung, dann bin ich eher in Richtung Management von Entwickler gegangen und jetzt in die letzten Jahre eher Richtung Coaching und Begleitung, also mehr Richtung Agilität. Und wie sorgt man dafür, dass viele Leute, viele Entwickler zusammen richtig effizient arbeiten können? Ich bin gerade Berater bei einer kleinen Firma in der Nähe von Nürnberg und das mache ich genau. In die letzten Jahre habe ich für mehrere Kunden sehr viel im Bereich Einstellung und Teamaufbau gearbeitet. Das heißt, sehr viele Profile gescreent, sehr viele Vorstellungsgespräche geführt und sehr viel mit Leuten geredet, um überhaupt zu verstehen, passt diese Person in unser Team oder nicht. Und da bin ich auf, ein paar erschreckende Erkenntnisse gekommen. Aber das ist ein bisschen Spoiler-Alert, das ist der Rest der Talks. Dazu habe ich dann diese Fragestellung gehabt. Wie kriegt man Leute die einfach richtig gut sind? Oder wie bilden wir einfach Leute an, so schnell wie das geht, so, um wirklich starke Entwickler zu haben? Und diese Frage versuche ich immer noch zu beantworten. Wenn man sich mit Vorstellungsgespräch und Einstellungsprozess konfrontiert, kriegt man ziemlich schnell diese Vorschlag oder Ratschlag. Hire for strengths versus lack of weaknesses. Das heißt, so einfach für jemand, der Weltklasse in irgendwas ist, da er vielleicht irgendwo ein bisschen schwach ist, ist eigentlich ziemlich egal, solange er irgendwo anders oder sie irgendwo anders Weltklasse ist. Im Bild wäre es eigentlich so. Wir haben hier einen Pseudo-Graph, Pseudo-Radar-Graph. Wenn ganz oben die Tech-Säule wäre, wir suchen quasi jemanden, der richtig, richtig technisch stark ist. Und die anderen Branchen von diesem Radar-Graph wären quasi Soft Skills. Das kann Kommunikation sein, das kann Teamfähigkeit, das kann Lehrfähigkeiten etc. 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 Was dahinter steckt, ist, wenn ich als Teammember einen Kollege habe, der technisch sehr, sehr stark ist oder in irgendeinem von seinen Skills Weltklasse ist und ich diese schwächere Stellen kenne, dann kann ich die einfach ausgleichen. Ich weiß eigentlich, worauf ich achten sollte. Und ja, das geht eigentlich wunderbar. Mich kommt ziemlich schnell die nächste Frage. Wann ist schwach zu schwach? Gibt es zu schwach? Also in dieses vorige Slide, gibt es einen von diesen Radarbranchen, die quasi zu schwach wird, dass diese Idee, Eye of a Strength, not for lack of witnesses, eigentlich nicht mehr trägt? Und meine Antwort darauf ist ja, es gibt zu schwach. Warum ist es wichtig? Weil diese Soft Skills und dieses ganz Menschliches, was um der Technik gibt, eigentlich stark mit Lernpotenzial korreliert. Jemand, der in Kommunikation Schwäche hat oder jemand, der nicht wirklich in der Lage ist, von anderen zu lernen, wird einfach ausgebremst. Und das ist ein großes Problem. Dale Carnegie in sein bekanntestes Buch How to Win Friends and Influence People hat das irgendwie in Wörter gepackt mit Erfolg von einer Person, das war damals nicht in IT oder in Technik, sondern eher in Business, aber der Erfolg von einer Person liegt zu 85% auf den Soft Skills. Ich wäre nicht so krass, aber ich würde ein bisschen in die Richtung gehen. Also meiner Meinung nach, dieses Graph vorher ist eigentlich eine Art Anomaly. Ein Einhorn-Entwickler, also ein Entwickler, der so gut ist, dass er wirklich eure Firma vorwärts bringen kann, wäre eher so. Also ja, technisch sehr stark, aber mit großen Skills, also softer Skills, nicht unbedingt Soft Skills, aber softer Skills, rumherum, um diese technischen Skills quasi zu unterstützen und zu stärken. Was soll zuerst? Skills, also diese Soft Skills oder Tech? Die beide kann man nicht auseinanderhalten. Die beide müssen zusammenkommen. Okay, wie kann ich das beantworten? Weiß ich noch nicht. Daher stelle ich die Frage einfach anders. Wie suche ich frisches Blut? Das habe ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht, habe ich schon gesagt. Und das hier ist das Rezept, was ich für mich aufgebaut habe. Ich suche erstmal für Weltklasse. Ich suche für Mastery. Für jemanden, der irgendwas so gut beherrscht, dass er wirklich da meine Teams und meine Kollegen wirklich einen Schritt vorwärts bringen kann. Das heißt, ich weiß, in CI zum Beispiel, alles was Continuous Integration angeht, jemand, der das so gut schon gemacht hat, dass er uns da wirklich als Team oder als Projekt wirklich vorwärts bringen kann und wirklich einen Mehrwert generieren kann. Dann suche ich für starke Schwäche. Also quasi diese K.O.-Kriterien, habe ich da wirklich ein Problem? Und dann diese beide korreliere ich einfach und mache ich eine Abschätzung von einem Learning Curve, von wie schnell kann sich diese Person weiterentwickeln. Da muss man unterscheiden, suche ich eine Art sofort einsetzbare Kollege, der direkt in ein Projekt reinkommen kann und direkt was erzählen kann und direkt was machen kann. dann suche ich eher weniger für diese Learning Curve, suche ich für jemanden, der sofort schlagkräftig ist. Oder suche ich einen Kollege eher langfristig, jemanden, der uns im Team sich langsam reinarbeiten wird und langfristig schon begleiten wird. Da ist dieses Potential eigentlich deutlich stärker. Und was ich eigentlich dahinter suche, ist das passende Mindset. Diese Skills, die ich suche, also dieses Mastery-Punkt und dieses Mindset ist, was wir in der Rest dieses Talk eigentlich anschauen werden. Mit dieses Ansatz habe ich in die letzten Jahre folgendes Ergebnis gehabt. Also sehr wenige False Positive, aber ein sehr, sehr großes Fehlerquote, also Rejection Rate. Und dieses Rejection Rate geht mir wirklich an. Dieses Developer Journey Projekt von mir ist ein persönliches Projekt, die ich genau dafür gestartet habe. Kann ich da ein bisschen wirken? Kann ich da vielleicht Leute helfen, zu verstehen, was ich persönlich als Einsteller oder als Teamlead, der jemanden sucht, suche, um einfach die Leute besser auf dem Weg zu begleiten. Wie mache ich denn das? Meistens suche ich einfach für diese Skills. Das sind nicht alle Skills, aber das sind 9, also eine kleine Palette, die ich in Vorstellungsgespräche einfach suche. Und durch Diskussion über diese 9 Skills schaffe ich einfach den Mindset von den Personen da ein bisschen rauszukitzeln. Und das ist, was für mich wirklich wichtig ist. Dann schauen wir uns einfach die erste Säule, Technology. Am Anfang reden wir über Clean Code. Da rede ich nicht über das Cargo Cult Clean Code, das Buch von Uncle Bob, was mittlerweile wirklich eine Religion geworden ist, sondern eher über die Idee von Clean Code. Und die Idee von Clean Code ist Lesbarkeit. Einfach, wie kann ich meinen Code so lesbar machen, dass es für mich oder für den anderen kein Problem ist. Ihr kennt es alle. In der Früh kommen die Kollegen vorbei. Ihr habt eure Kaffeetasse neben der Bildschirm liegen und rufen die Kollegen Coffee Train und hab alle in der Kaffeeküche. Nach 10 Minuten habt ihr schön ausgetauscht, was ihr die letzte Nacht gemacht habt. Kommt ihr wieder zurück am Desk, am Schreibtisch und da, was habt ihr vor euch? Legacy Code. Das ist Code, die ihr 10 Minuten her geschrieben habt, die ihr nicht wegwerfen wollt. Also per Definition, meine Definition von Legacy Code. Dieses Code muss ihr so schnell wie möglich wieder im Kopf kriegen. Da, im RAM, wenn ich das sagen kann. Also je lesbarer das ist, desto schneller das geht. Und dieses Beispiel ist einfach das krasseste Extrembeispiel. Nehmen wir das krasseste andere Extrem. Wie geht es mit Code, der 4, 5, 6 Jahre her geschrieben wurde von Leuten, die schon 3-mal die Firma gewechselt haben? Kann ich ja dieses Code noch lesen? Kann ich ja das wirklich angehen? Oder ist es irgendwo ein Bereich in eure Applikation, wo keiner die Finger da reinstecken sollte? Clean Code ist Lesbarkeit. Und das suche ich. Leute, die einfach mich klar zeigen können, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Dass sie verstehen, warum diese Lesbarkeit so wichtig ist. Die mich ein bisschen Schmerzen zeigen können, was passiert, wenn die Lesbarkeit nicht da ist. Und was man da in der Fall machen kann. Das ist quasi ein Aufhänger, um ein bisschen über, was sich dahinter verbirgt, reden zu können. Warum das Ganze über Lesbarkeit etc.? Auch, weil wir ein Problem mit Komplexität haben. Es gibt Essential und Accidental Complexity. Essential Complexity ist, naja, unser Produkt ist kompliziert, weil es einfach ein kompliziertes Domain ist, also Rocket Science zum Beispiel. Accidental Complexity ist einfach eine Darstellung von, wie schmutzig wir sind, wie schmutzig wir gearbeitet haben. J.B. Rensberger sagt, how much we suck. Und hat er recht. Auf der ersten können wir wenig mitwirken. Essential Complexity ist einfach da. Accidental Complexity können wir was tun. Zum Beispiel lesbarer Code schreiben. Zum Beispiel XP-Principles einsetzen, etc. Warum brauchen wir das? Weil wir experimentieren wollen. Wir wollen einfach inkrementell kleine Schritte machen, unsere Codebase ein bisschen ändern, um immer kleine Schritte rechts, links, irgendwas hinzuzufügen. Also Lesbarkeit zuerst. Der zweite Punkt ist Testbarkeit. Ich brauche Leute, die wirklich innerlich verstanden haben, was Qualität ist. Die sich vor dem Manager stellen können und sagen, nee, you shall not pass. Wir pushen das nicht in Production, das ist nicht getestet. Nur exzellentes Arbeit darf raus. Warum? Naja, genau das gleiche Problem. Experimentierfreudigkeit. Wenn wir unsere Code nicht sichergestellt haben, können wir nicht sicher sein, dass wir diese kleine Komponent ändern können, ohne dass die Applikation einfach in die Luft springt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als unsere Applikation zu ändern und es nicht krachen zu sehen und später mal in Produktion erfahren, ja, das ist kaputt gegangen. Das ist einfach inakzeptabel. Also da suche ich einfach Leute, die das verstanden haben, was wirklich Testing heißt. Das heißt Unit-Testing, Integration-Test, automatisierte UI-Tests, wie auch immer. Aber wirklich ein Konzept dahinter. Und wiederum suche ich Leute, die das schon gespürt haben, schon die Schmerzen erlebt haben und schon sich Gedanken darüber gemacht haben. Das ist wieder ein Aufhänger für mehr Diskussion. Was haben die Leute schon erlebt und wie ticken sie eigentlich? Wenn wir diese Tests haben und eine starke Lesbarkeit haben, dann haben wir keine Angst vor Komplexität mehr. Können wir ausprobieren. Dann der letzte Punkt ist, was kann uns dann noch bremsen? Und das ist Tools Mastery. Wenn ihr ein Tool tagtäglich verwendet und nicht komplett beherrscht, dann habt ihr wirklich ein Problem. Das ist einfach Zeitverschwendung, die da passiert. Und da mag ich eine kleine Analogie machen. Das ist, als ob ihr Auto fahren würdet, aber nie über der dritte Gang gehen würde. Das würde ziemlich schnell auffallen und das wäre irgendwie komisch. Naja, wenn ihr die automatisierte Funktionen von euren IDEs nicht verwendet, um zum Beispiel eine Funktion umzubenennen, um gleichzeitig die Signatur und alle Aufrufe zu ändern, müsst ihr das alles per Hand machen. Das ist für mich heutzutage inakzeptabel. Da suche ich Leute, die das einfach schon auch gemerkt haben, die es schon für sich verinnerlicht haben. Das ist wieder ein Aufhänger, aber das zeigt ziemlich viel, was die Leute schon erlebt haben und wie die Leute ticken und wie diese Entwickler einfach drauf sind. Und da rede ich nicht nur von IDEs, sondern auch von Sprachen, von Frameworks, von kleinen Libraries, die ihr da in eure Projekte embedded habt oder nicht embedded habt. Und von Plattformen etc. Das ist einfach alle Tools, die in eure Werkkasten liegen und diese Tools solltet ihr selber beherrschen. Solltet ihr einfach Master davon sein. Mit diesen drei Punkten in diese Technologiesäule schaffe ich einfach ein Gespräch zu erzeugen über Technologie, über Zusammenarbeit, über Tools und Sprachen und Frameworks und wie und wann solche Tools eingesetzt werden können, etc. Und das ist genau, was ich eigentlich suche. Leute, die sich stark darüber Gedanken gemacht haben. Das ist aber nur eine Säule von drei. Ich suche auch Leute, die kollaborativ arbeiten können. Und da der richtige, cooles Aufhänger ist erstmal über Pair-Programming zu reden. Das ist unglaublich, wie emotional Leute über Pair-Programming reden können. Aber die müssen das schon ausprobiert haben. Jemand, der das noch nie probiert hat, wird ziemlich banale Antworten geben. Da schaffe ich wirklich Nerven zu kitzeln, wenn ich über Pair-Programming rede. Und das ist wirklich für mich wichtig. Jemand, der über Schmerzen von ein Entwickler oder eine Kollaboration von Entwicklern reden kann oder jemand, der mich schon über Mob-Programming was ein bisschen erzählen kann und den Unterschied zwischen Pair-Programming und Mob-Programming und warum sie das gemacht haben und wo sie da hin wollten etc. Das sind die Punkte, die mich interessieren. Das zeigt wieder, dass jemand wirklich sich stark Gedanken darüber gemacht hat. Und jemand, der eigentlich schlecht, ein schlechtes Entwickler, wenn ich das einfach so plakativ sagen kann, glaube ich nicht, dass so eine Person ein tiefes Gespräch über dieses Thema führen könnte. Also sowohl die Technologiethemen, die wir gerade hatten, als auch diese ganze Pair-Programming. Ich weiß, Pair-Programming ist manchmal ein kritisches Thema in manchen Firmen. Ich glaube aber, dass Entwickler für sich selber entscheiden dürfen, was oder wie sie arbeiten wollen. Nicht nur in dieses Einphasenprozess, wenn man ein neues Job anfängt, wird man immer zuerst allein in Peer reingeworfen, nach dem Motto, ja, hier ist Bob, der wird dich ein paar einphasen und in 2 Wochen kannst du allein fliegen. Warum nur 2 Wochen? Ich behaupte, diese Peer-Phase sollte einfach deutlich länger passieren. Natürlich ist Peer-Programming nicht irgendwas, was man tagtäglich machen sollte oder der ganzen Tag machen sollte, tagtäglich vielleicht, aber nicht der ganzen Tag. Das ist aber irgendwas, was ich da suche. Können Leute darüber erzählen? Wie oft sollte man das überhaupt machen? Wie lange kann man das aushalten? Ist es gesund, Peer-Programming so 8 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag zu machen, etc.? Jemand, der das noch nie erlebt hat, kann von diesen Schmerzen nicht reden. Und das suche ich. Leute, die das schon erlebt haben. Wenn wir schon in der Arbeit pairen, dann warum nicht fürs Leben? Das ist für mich die Definition von Mentoring. Als Mentor oder in einem Mentor-Mentee-Relationship mache ich eine Art Deep Pairing. Nicht nur über das Arbeit, sondern rede ich über meine Karriere. Rede ich über alles, das Ganze drumherum, was da passiert. Kann ich über schwierige Diskussionen im Büro reden? Ich kann über Karrieremöglichkeiten reden. Ich kann über Code reden und kann auch über das nächste Buch, was ich gerade lese, reden. Das ist wirklich eine tiefe Beziehung mit jemand, der uns hilft, beide vorwärts zu gehen. Da würde ich ganz frech behaupten, dass das ein Skill ist, den wir als Menschen sehr, sehr früh schon hatten und ein bisschen vergessen haben. Ich behaupte, dass hinter jeder sehr erfolgreiche Person in dieser Welt versteckt sich ein Mentor da irgendwo. Und wenn ich diese Frage typischerweise im Raum werfe, wer würde sich da als Mentor oder Mentee bezeichnen, bekomme ich selten Antworten und finde ich sehr schade. Wer kann eigentlich ein Mentor sein? Eigentlich jeder. Das hilft natürlich, wenn die Person, die sich als eher Mentor bezeichnet, derselbe Weg schon gemacht hat oder schon ein bisschen erlebt hat und von Erfahrung reden kann. Aber das muss nicht zwangsweise der Fall sein. Jemand, der einfach Fragen stellen kann und einen Spiegel hochhalten kann und einfach jemand zu helfen, seinen Weg zu finden und zu verstehen, ist eigentlich für mich schon ein Mentor. Und das ist unglaublich wichtig. Das heißt, jeder in eurem Umfeld könnte eigentlich schon ein Mentor sein. Und im Umkehrschluss, sie könnten schon ein Mentor für ihre Kollegen, ihre Freunde, ihre die Leute, die ihnen herum schweben, einfach sein. Was könnt ihr zusammen machen? Alles. Diskutieren, über Karriere reden, habe ich schon gesagt, Bücher reviewen, Projekte angehen, Open Source zusammenarbeiten, tatsächlich wirklich über Projekte arbeiten, etc., etc., etc. Das bleibt euch offen, alles offen. Das Wichtigste ist aber, jemand da parat zu haben, der euch helfen kann, einfach diese Schritte weiterzumachen. Das letzte Punkt, und der schlägt stark in diese beide, ist ein Lehrer zu sein. Für mich, lehren heißt schon mit jemand reden, jemand irgendwas erklären, bin ich schon ein Lehrer. Und da suche ich Leute, die wirklich diese Fähigkeit haben, andere Leute was beizubringen. Wir können natürlich dieses altruistische Bild nehmen von jemandem, der einfach seine Zeit nimmt und jemand anderes was beibringt. Aber lassen wir das erstmal weg, weil es zu einfach ist. Nehmen wir einfach das egoistische Blick. Was bekomme ich als Lehrer? Ich werde meine Lücken zum Beispiel auffüllen. Ihr kennt bestimmt Leute, die einfach im Büro reinkommen und fangen an, ein bisschen mit euch zu reden, euch irgendwas zu erklären, die Probleme, die sie gerade haben. Und sie wissen ganz genau, sie müssen überhaupt nichts tun, nicht mal antworten. Diese Leute müssen einfach diese Ideen verbalisieren, einfach das aussprechen. Und nach ein paar Minuten kommen selber auf die Idee, ach, ich weiß, jetzt weiß ich ganz genau, was ich tun soll. Leute haben sogar solche kleine Quietschente auf die Bildschirme, wenn es hält. Und reden einfach. Das nennt sich Rubber Ducking oder Rubber Duck Debugging. Einfach mit einem Ente quetschen und hey, lieber Ente, weißt du was, ich habe gerade diese Datenbank angebunden und kriege ich irgendwie meine Queries nicht durch. Blablabla. Könnt ihr einfach alles erklären, was ihr wollt. Aber einfach dieses Verbalisierung hilft immens, einfach vorwärts zu kommen. Das nenne ich auch das Stack Overflow-Effekt. Habt ihr schon das erlebt, dass ihr schreibt eine Frage, die ihr auf Stack Overflow stellen wollt. Und beschreibt, ihr weißt, erfahrungsgemäß, eine gute Frage bekommt eine gute Antwort. Das heißt, ich muss es einfach schön darstellen. Ich habe einen schönen Titel, der schöne Tags. Ich habe eine schöne Darstellung von, was ich eigentlich machen will, was ich erreichen will. Ich habe danach einen Blog, was habe ich schon mal getan, was habe ich ausgeschlossen, wo ich hin und wo mein Problem ist. Meistens zu Drittel durch diese Beschreibung kommt es einfach so, ach, das war doch so einfach. Und da habt ihr schon die Antwort. In diesem Fall auf jeden Fall posten und dann gleich antworten mit einer Antwort dazu. Aber dieses Effekt, einfach sich selber irgendwas zu erklären, ist so gravierend nützlich, dass, dass wir das jeden Tag tagtäglich machen. Und das für mich ist das egoistische Ziel hinter Lehren. Einfach Leute irgendwas versuchen beizubringen oder irgendwas zu verbalisieren, irgendwas zu erklären, um selber seine Lücken zu entdecken. Natürlich können wir auf das Altruistische wiederkommen. Ich kann da ein bisschen wie dieses Mentoring, wovon ich gerade gesprochen habe, kann ich Leute einfach an der Hand führen, einfach helfen, weiterzukommen. In einem Mentor-Mentee-Relationship gibt es auch eigentlich diesen Umkehrschluss. Der Mentor selber wird von dieses Mentee befragt und manchmal mit Fragen bombardiert. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Und da kommt man als Mentor auch unglaublich schnell vorwärts. Kriegt man einfach dumme Frage in Anführungszeichen, dumme Fragen auf, über Themen, die wir einfach auf der Seite gestellt hatten, ohne uns da wirklich Gedanken drüber zu machen. Und das ist immens wichtig. Also diese Kollaborationssäule ist für mich wirklich dieses Zusammensein, Zusammenarbeiten und jemand an der Hand zu führen, jemand irgendwas zu erklären, sowohl für sich als auch für jemand anderen. Nur als kleines Abstecher, wo kann man ein Teacher sein, ein Lehrer sein? Eigentlich überall. Und das ist das Coolste daran. Das kann mit einem Blog anfangen. Wenn ihr einen Blog hält und einfach so da regelmäßig Post publiziert, seid ihr schon ein Lehrer. Das kann ein bisschen weitergehen mit Artikel in Fachmagazinen oder so. Das kann noch weitergehen, Stack Overflow oder sogar als Vorträge in Usergroups. Gehen einfach auf Usergroups. Die Usergroups-Organisatoren suchen für Themen und Speakers jeden Tag. Das kann auf Konferenzen gehen, etc. etc. oder einen richtigen Kurs vorbereiten. Aber das kann wirklich klein anfangen. Dann gehen wir in diese dritte Säule über sich selbst. Das ist dieses Begriff Hansei auf Japanisch. Kenn dich selbst, weiß, wer du bist und wo du hin willst. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was mache ich? Ist es das Richtige? Das suche ich auch in Leute. Ihr kennt bestimmt dieses Spruch, angeblich von Confucius, choose a job you love and you will never work a day in your life. So, suche einen Job, der dich wirklich begeistert, der, wofür du wirklich stehst. Und dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass du eigentlich arbeitest, sondern du hast einfach Spaß den ganzen Tag. Was lieben Sie denn? Ist es Banking-Applikationen und Versicherungen? Das kann sein, das mag sein, vielleicht. Für mich ist es nicht. Und egal, was die Antwort ist, ich suche einfach Leute, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Wieder dieses verinnerlichen Nachdenken. Wo will ich hin? Wo komme ich her? Etc. Und das kann ich noch weiter ausprägen. Wie arbeiten Sie überhaupt am besten? Sind Sie eher ein städtisch Mensch oder eher ein Sitzen? Ein Früh-, Mittags-, Abend-, im Büro, remote, in einem Open Space mit sehr viel Kommunikation oder sehr ruhig eher? Ein Bildschirm, zwei Bildschirme, drei oder mehr? Das kann von ziemlich niedrig bis richtig komplizierte Fragen gehen. Das müsst ihr für euch selber beantworten. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird das jemand für euch beantworten. Das mag klappen, das mag gut sein, das mag auch voll schief gehen. Sind Sie überhaupt ein Teamplayer? Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht? Haben Sie schon diese Tests, diese Briggs-Meyer-Profile-Tests zum Beispiel gemacht? Wer sind Sie? In Grün, in Blau, in Gelb? Und vor allem, wie können Sie mit Leuten von anderen Farben umgehen? Wenn ein Rot im Meetingraum sich befindet und da voll auf den Tisch haut, wie geht ihr damit um? Alle diese Fragen müsst ihr für euch selbst beantworten. Und da in so ein Vorstellungsgespräch oder so einer Kandidatsuche kann ich einfach mit diesen Fragen jemanden rauskitzeln, einfach rauszuverstehen, wer ist diese Person überhaupt und hat sie sich Gedanken darüber gemacht. Das führt mir zum nächsten Punkt. Ich suche Profis. Profis hat mehrere Bedeutungen. Erstmal, wir sind politische Tiere. Wir sind Leute, die einfach reden. Und ich brauche Leute, die verstehen, wie menschliche Relationen funktionieren. Zum Beispiel, was das Auswirkung von Wörtern ist. Ich kann es nicht glauben, wie viele Leute Wörter verwenden, die plötzlich Krisen verursachen, weil das falsche Wort verwendet wurde. Das ist für meiner Meinung nach von einem Profi auszuschließen. Jemand, der professionell unterwegs ist, sollte wirklich wissen, was er da verursachen will und das absichtlich machen. Also es ist auch okay, Krisen zu anfangen mit ein paar Wörtern, aber man muss es dafür bewusst sein. Das ist sehr wichtig. Aber der andere Seite ist, in das Professional, in das Profi steckt auch das Wort Profession, also Beruf. Welche Bild werfe ich von unserer Entwicklerbranche, wenn ich als Entwickler auftrete? Ich will kein Bashing machen über die ganzen Probleme, die wir in den Medien hatten in die letzten Jahre. Einfach mit, versteckte Entwicklungen von Software oder Backdoors etc. Aber welches Bild wirft einfach solche Aktionen auf unsere Industrie? Das heißt nicht, dass wir es nicht machen müssen manchmal. Es ist einfach, sind wir einfach strong-armed und es muss einfach so sein. Ja, kann ich wohl verstehen. Aber wir müssen uns da Gedanken drüber machen. Und es darf nicht einfach so unbewusst sein. Der Profi ist auch der, der auf den Tisch haut, wenn der Kunde einfach Müll baut. Wenn der Kunde wirklich irgendwas bestellt, was er eigentlich nicht haben will, dann sehe ich der Profi in der Pflicht, auf den Tisch zu hauen. Ich sehe es zu selten oder zu oft Leute, die einfach da stillschweigend weiterarbeiten. Und das finde ich nicht okay. Mit einer Diskussion, einem Gespräch über die Professionalität unserer Branche, kitzel ich wiederum Leute einfach um, ein bisschen mehr über ihren Berufsleben zu reden und herauszubringen. Und dann, der Profi kennt auch Work-Life-Balance. Ich liebe diesen Spruch von Scott Hanselman. If your software doesn't save babies, you need to chill out. Und ich glaube, das war ein Twitter-Quote. Und gleich danach hat er auch geantwortet, und wenn es tatsächlich Baby rettet, dann hast du nicht genug Tests. Passt miteinander. Aber ja, wir müssen einfach Tempo runterhalten. Ich sehe viel zu viele junge Entwickler, die sich einfach hauptberuflich zu eich bemühen, gut zu sein und sich einfach da kaputt machen. Ich brauche Leute, die auch nachhaltig arbeiten können. Das heißt, ja, du darfst auch deine 50 Stunden im Büro arbeiten und nochmal 20 dazu. Aber du musst es das muss dich auch bewusst sein, dass du das machst. Und diese 20 Stunden muss es auch dein Büroprojekt oder kann es ein anderes Projekt, irgendwas für dich persönlich, der dich weiterbringt. Vor allem, denk drüber nach. Was machst du? Wo willst du hin? Wo kommst du her? Das letzte Punkt, ich brauche Leute, die neugierig sind. Ich höre zu oft diesen Spruch, give a man a fish and you will feed him for today and teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime. Ja, das mag richtig sein, aber zu oft ist es eher, der Mann wird morgen wieder kommen und wieder für einen Fisch fragen und nicht auf die Idee selber kommen, dass er diese Skills einfach lernen könnte. Und da brauche ich Leute, die auf diese Idee kommen, die einfach selber da im Raum reinwerfen können, hey, das will ich lernen, das will ich können. Das ist dieses Lust zu lernen, dieses Lust zum selber machen, dieses Lust kreativ zu sein, das ist mir wirklich wichtig. Also das kann alles Mögliche sein. On the job, nicht on the job, abends, das kann innerhalb von den Mittagspausen sein. Das muss nicht viel sein. Ich glaube, der 2015 Studie von Stack Overflow sagt, dass Leute, die einen 40-Stunden-Vertrag haben, außerhalb der Arbeit nur 6 Stunden zusätzlich rumherum arbeiten. Und ich vermute, dass da drin auch Fachmagazin oder Fachbücher zu lesen auch dazu zählt, obwohl ich weiß es nicht. Das war nicht in der Studie beschrieben. Also sich quasi 6 Stunden weiterbilden, das ist, finde ich, ziemlich wenig. Aber das ist unglaublich wichtig. Das kann man nicht einfach beiseite lassen. Und jemand, der sich da gar nicht weiterbildet, selber, von sich selber, der diese Neugier nicht hat, macht mich erstmal ein bisschen ängstlich. Das heißt nicht, dass das ein Problem ist, aber da will ich nachbohren. Wenn wir diese neuen Themen ein bisschen 2 Schritte zurücktreten und diese neuen Themen ein bisschen beobachten, kommen meiner Meinung nach 3 Werten. Das sind die folgenden Werte. Create, Care und Criticize. Also diese Lust, irgendwas zu bauen und dieses Neugier für irgendwas mit seinen eigenen Händen zu erzeugen, ist unglaublich wichtig. Danach dieses Caring, das heißt im Sinne von Aufpassen auf den anderen und auf sich selbst, so diese Nachhaltigkeit, was erzeuge ich heute und kann das in die Zukunft tragen. Das ist immens wichtig. Und das Letzte ist Criticize. Kann ich erstmal kritisch nach hinten gucken und verstehen, wo ich herkomme und was die gute und vielleicht weniger gute Punkte waren und wie kann ich das anpassen, aber auch diese Fähigkeit, Kritik zu empfangen. Kann ich da kritisiert werden und das wie ein Profi empfangen und damit irgendwas machen. Diese 3 Werte sind für mich in diesen 9 Punkte, die wir gerade gesehen haben, fast alle drin. Ich glaube, nur bei Toolsmaster kriege ich nicht die 3 unter, aber alle anderen. Und ich würde vorschlagen, dass ihr im Nachgang da ein bisschen drüber nachdenkt. In alles, was ihr macht, in das eure Alltag, wo sind diese 3 Werte? Sind die da überhaupt? Und wenn nicht, naja, ein bisschen nachdenken. Habe ich da vielleicht einen von diesen Werten vernachlässigt? Es gibt eine Koinzidenz. Agilität ist eigentlich diese 3 Werte. Wir schwören über Agilität heutzutage. Das ist sogar ein Schimpfwort geworden. Oder Scrum vielleicht. Naja. Aber diese Idee zu iterieren, kleine Schritte zu machen, einfach Feedback zu empfangen und darauf zu reagieren, ist eigentlich diese 3 Werte. Und wenn man diese Skills beherrscht, das ist, glaube ich, meine Definition von Craftsmanship. Und die beide sind komplett miteinander verbunden. Also, wenn ich ein kleines Wrap-up machen kann, das wären meine Hiring- und Coaching-Tipps. Also, ich habe sehr viel über Einstellungen geredet, aber das gilt auch natürlich für die Kollegen, die ihr schon habt, die Kollegen, die da schon bei euch sind. Wie kann ich die Leute helfen, einfach vorwärts zu kommen? Naja, sucht erstmal für Mastery, für Weltklasse. Wo will sich jemand weiterentwickeln, um in dieses Bereich einfach ein Weltmeister zu werden? So stark zu werden, dass er wirklich oder sie kann wirklich einen Mehrwert für die Firma, für das Projekt, für das Team generieren kann. Dann sucht mal für Deep Weaknesses, also richtige Schwäche, weil die werden eure Lernpotenzial kaputt machen. Wenn ihr im Hiring-Bereich sind, dann muss ihr da aufpassen, weil jemand, der da zu große Schwäche hat, wird euch ausbremsen. Aber wenn ihr im Coaching seid, das ist genau da, wo ihr quasi diese Person helfen muss, einfach diese Schwäche einfach wegzukommen. Diese Person muss nicht ein Weltmeister in diesen Bereich werden, aber mindestens ein bisschen weg von diesen Weaknesses. Mit diesen beiden kann ich einen Learning Curve ein bisschen abschätzen. Wie schnell kann sich diese Person entwickeln? Und dahinter verbirgt sich natürlich dieses Mindset, Care, Create and Criticize. Und das ist für mich, was ich jeden Tag machen sollte. in meinen Alltag, in mein tägliches Berufsleben und eigentlich auch außerhalb. Gibt es wirklich dieser Care, dieser Create und dieser Criticize? Sind die beide da oder ist vielleicht einer von denen nicht da? Und wenn es der Fall ist, dann soll ich darauf reagieren. Das Ganze ist natürlich, also dieses Vortragen, diese Idee von mir, ist evolutionär. Und das hat sich in der letzten Jahr komplett entwickelt. Das ist ein persönliches Projekt von mir, die ich nach dem Büro mache, so abends, Nacht. Das nennt sich Developer's Journey. Und es gibt genau solche Vorträge, um einfach da einen Anreiz zu schaffen. Es gibt einen Podcast, frei verfügbar. Kann ich auch auf devjourney.info gucken. Und ein E-Book, die ich gerade schreibe, um genau andere Skills zu diesen neuen dann nochmal zu beackern. Wenn ihr ein Beta-Reader sein wollt, einfach da drauf gehen und kriegt ihr ab und zu ein paar Neuigkeiten. Es gibt einen Newsletter, die unregelmäßig erscheint, aber Pinky Swear nicht mehr als einmal pro Monat. Und hier wären alle meine Kontakte. Timburgenehmung.fr, das ist meine Homepage. Devjourney.info, das ist das Projekt-Homepage. Und mathema.de ist mein Arbeitgeber. Damit wäre ich eigentlich durch. Care, Create and Criticize. Sehr wichtig. Dankeschön.
Wunderbar. Ich springe dann auch noch mal zu dir ins Bild, lieber Tim. Ich habe nämlich ein paar Fragen. Da ich mir die jetzt nicht alle merke, muss ich mein Notebook mitnehmen zum Spicken. So, zum einen Dankeschön.
Gerne, gerne.
Es stiftet einen tatsächlich sofort ein bisschen zum Nachdenken an. Man überlegt so, was einen tatsächlich täglich antreibt, um da rauszugehen, um arbeiten zu gehen. Macht einen das glücklich? Muss es einen glücklich machen? Und warum macht man es weiter? Also sehr gut, ich habe für mich selbst auch was mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Also ein sehr schöner Anstoß.
Danke, hoffe ich mal.
Gut, dann habe ich zwei eher technische Fragen und eine allgemeine Frage, die mir so die Aussicht geben soll. Weil ich es eben selbst auch schon erfahren habe, Pair Programming. Ja? Man macht es gern, weil als Entwickler hilft es einem sehr, vor allem auch einen anderen Viewpoint von dem Kollegen auch zu sehen. Es ist tatsächlich ein Augenöffner, ja? Weil wenn jemand ganz anders drauf guckt. Aber die Frage Nummer eins bei Agenturen, wie verrechnen wir es und wie können wir es uns leisten, dass zwei Leute am gleichen Problem arbeiten?
Das ist natürlich eine super Frage. Das ist super schwierig zu antworten, weil diese Kostenberechnungen immer nur einen Teil vom Bild beachten. Das heißt, das ist bewiesen worden, dass die Fehlerquoten, die Pairs produzieren, es einfach so drastisch dermaßen niedriger als ein normales Entwickler, dass es sich auf das lange Sicht rentieren wird. Wenn die Leute überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass quasi die Fehler, die später mal, also die quasi jetzt eingebaut werden und später mal gefunden werden, mitgerechnet werden müssen, wenn sie kein Verständnis dafür haben, das ist extrem schwer, mit Leuten zu reden. Da kann man eigentlich mehr über Weiterbildung reden. Das heißt, wir schaffen, dass unsere gesamte Mannschaft zum Beispiel das gleiche Verständnis von Codebase hat. Dass wir weniger Urlaubs- oder Umfälle anfällig sind. Das heißt, wenn ein Entwickler verschwindet, dann verschwindet es nicht ein Teil der gesamten Know-how, sondern es ist über alle Leute verteilt. Ja. Und das ist deutlich, also meiner Erfahrung nach, deutlich einfacher zu verkaufen, wenn die Leute kein Verständnis für dieses Nachhaltigkeit haben. Aber da Gespräch suchen, weil meiner Meinung nach ist es einfach ein No-Brainer. Das ist fast ein Silver Bullet. Das rentiert sich, sobald das Thema, was zu beackern ist, ein bisschen komplizierter wird, steigt die Fehlerquote bei einem einzigen Entwickler einfach dermaßen hoch, dass es nicht mehr haltbar ist. Und da würde ich sogar in Mob-Programming gehen, mit gesamter Truppe vom Bimmer einfach zusammen an einen Codebase. Das habe ich auch ausprobiert mit Teams und das funktioniert super. Das ist wirklich genial. Da sieht man eine Synergie und eigentlich kein Verlust in Geschwindigkeit, sondern eher mehr Spaß an der Arbeit und genau der gleiche Output wie vorher, nur plus Mehrwert.
Es beflügelt das Team ja auch sehr,
ne? Auf jeden
gemeinsam
Fall.
Zu arbeiten, als immer nur alleine singulär da zu sitzen und eigentlich nur die Pull-Requests vom Kollegen dann zu
erprobieren. Genau. Endlich mal haben wir ein Team.
Genau, endlich ein Team. Ja. Das ist das, was tatsächlich viele Entwickler auch gerne wollen, weil sie sagen, man hat im Team auch relativ wenig Austausch. Mit genau diesen Möglichkeiten hat man zwar quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau.
So, Die nächste Frage ist, weil du gesagt hast, du erwartest von einem Profi tatsächlich auch, dass er den Mund aufmacht, dass er auf den Tisch haut und sagt, das geht nicht, das ist nicht nachhaltig. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagt man auch, der Kunde ist König. Wo trifft man sich?
Naja, am Ende ist doch der Kunde König. Also derzeit nach wie vor die Rechnung. Aber ich selber kann nicht, also ich erwarte von einem Profi, dass er nicht stillschweigend da bleibt. Mhm. Das heißt, die Bedenken müssen erstmal geäußert werden, muss erstmal ausgesprochen werden, was die Probleme, die Auswirkungen, vielleicht die Ursachen sind etc. Wenn der Kunde am Ende sich doch entscheidet, der Weg zu folgen, dann muss man sich persönlich hinschauen und schauen, okay, kann ich damit leben? Ja oder nein, wenn ich über die NSA oder VW-Debakel denke, da muss man sich wirklich selber fragen, kann ich damit leben oder nicht? Mhm. Also am Ende, ja, ist der König, der Kunde König und das kann man nicht rumherum.
Aber der die Rechnung zahlt,
äußern, genau,
hat muss man sich oft, äußern. Oft das letzte Wort.
Genau. Das stimmt.
Da können wir eigentlich nur gut beraten.
Hm? Ja.
Gut, und die letzte Frage, dann sind wir auch schon durch. Und zwar, es gibt dieses, wie wir alle kennen, ne, dieses typische Keller-Nerd-Klischee. Mhm. Jetzt sprichst aber du von Einhörnern. Mhm. Wo laufen wir hin in der nächsten Zeit? Wie wird der Keller-Nerd zum Einhorn und was muss er selbst dazu beitragen? Mhm. Und was muss das Unternehmen im Endeffekt bieten, damit aus dem Keller das Einhorn entsteht?
Mhm. Du hast, wie ich sagen, dass Keller-Nerds sind super und wir brauchen nach wie vor welche. Also für mich sind, ich nenne die Scharfschützer, sind die Leute, die einfach auf irgendein Problem stoßen können und da schnell und effizient eine Lösung bringen.
Die Feuerlöscher.
Genau, die Feuerlöscher, die brauchen wir nach wie vor. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wenn so eine Person im Projekt eingesetzt wird, dann meistens wird irgendwas vernachlässigt, also die Kommunikation, Ausweitung von Know-how im Team und meistens wird auch scharf geschossen, wird einfach die Datenbank wieder hergestellt und das war's. Das funktioniert, das tut, das Business ist glücklich, aber da haben wir nachträglich Probleme damit. Also da muss man uns erstmal bewusst sein. Da wo die Einhörner im Spiel kommen, sind, was Jeff Atwood da mehr in seinen Blick hinter die Kulissen von Startups reden wollte, ist, es reicht nicht, ein einziger Entwickler zu sein. Man muss ein bisschen das Ganze betrachten. Man muss ein bisschen, wenn wir von Scrum-Teams oder von agile Teams reden, man muss das Produkt verstehen, man muss einfach das Code verstehen, man muss das ganze DevOps verstehen. Also die gesamte Kette muss vorhanden sein. Und da müssen sich die Leute langsam einfach schnäppchenweise da einarbeiten. Mhm. Und dafür helfen genau die Leute, die Weltklasse sind in irgendeinem Bereich. Das heißt, wenn man schafft, ein Team zu bauen, der einen Weltklasse-Entwickler hat in, weiß ich was, OO oder was der Geil was, aber auch ein anderer, der CI richtig gut kann und einer, der sich wirklich mit das Fachdomain gut versteht und kann da der von den PO oder von den Fachabteilungen richtig die Informationen rauskicken kann, dann können die Leute untereinander wirklich davon lernen. Und das ist wirklich wichtig, dass diese Teams harmonisch sind, also nicht Einzelkämpfer und Leute, die alle der gleiche Muster haben, also diese White Male 30-Jährige, die alle von Engineering-Universitäten kommen, etc., sondern eine breite Palette an Kulturen, die jeweils einfach Weltklasse irgendwo sind und sich einfach Cross-Pollinization, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, aber ja, Cross-Pollinisierung also, machen können.
Unterm Strich heißt das, wir packen die Keller-Nerds mit den Einhörnern zusammen und alles wird besser.
Hoffentlich. Also so einfach ist es nicht, aber wenn man das Rezept so abspeckt, ja, das wäre so. Also hoffentlich, die Keller-Nerds können davon von profitieren und die Einhörner auch von den Weltklasse-Skills von den Keller-Nerds.
Alles klar. Ich danke dir, Tim.
Vielen Dank.
Dankeschön. So, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Reginald. Der Reginald wird eigentlich richtig schön ansetzen, weil, wie du so schön gesagt hast, deine 3 Cs ist Agilität. Es geht jetzt im nächsten Talk um Agilität und zwar, wie agile Entwicklungsteams auf relativ starre Organisationsstrukturen treffen. Und wie man das managen kann, beziehungsweise Geschichten aus dem echten Leben, gibt es jetzt dann zur vollen Stunde vom Reginald. Dankeschön.